Liebe Jesu bleiben. Wenn mich jemand fragen würde, was ist wichtig im Blick aufs Christsein, dann könnte ich mit diesem Satz, der unser Thema bildet, antworten: In der Liebe Jesu bleiben. Bleiben. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft geht es jetzt darum, erst recht am Ball zu bleiben, konzentriert zu bleiben, in Form zu bleiben, um dann hoffentlich in 2 Jahren wieder mal Weltmeister zu werden. Egal, ob Julian Nagelsmann als Bundestrainer bleibt oder ein anderer es wird. Ein leidenschaftlicher Musiker muss in Übung bleiben. Ein Schüler, der nicht sitzen bleiben möchte, muss am Lernstoff bleiben. Im Wartezimmer des Arztes sollte man sitzen bleiben, damit man doch irgendwann mal drankommt. Das fällt mir besonders schwer. Ein liebenswerter Besucher sollte noch länger bleiben. So haben es unsere Kinder immer wieder vorgeschlagen. Darf die Lisa, darf der Manuel, darf der Tomek, dürfen die noch etwas länger bleiben, haben sie gefragt. Eine missionarische Gemeinde will lebendig bleiben. Um ein Bild in der Staatsgalerie in Stuttgart verstehen zu können, muss man stehen bleiben. Ich habe es schon manches Mal probiert, aber habe es dann trotzdem nicht erkannt. Die Gefriertruhe sorgt dafür, dass das Gemüse und das Fleisch frisch bleibt. Bei meinem Computer muss ich dafür sorgen, dass die Daten auf der Festplatte bleiben. Und für Christen geht es ganz entscheidend darum, dass wir bei Jesus bleiben. Das soll das Thema heute im Gottesdienst sein. Ich lese dazu Johannes 15, 9 bis 12. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. In der Liebe Jesu bleiben. In seiner Liebe bleiben. Wie denn? An 3 Punkten will ich es deutlich machen. Das erste nochmals: Du bist unglaublich geliebt. Ich habe wahrscheinlich immer noch zu wenig darüber gepredigt in meiner Dienstzeit hier in den vergangenen 10 Jahren. Du bist unglaublich geliebt. Das zweite, du lebst von seinem selbstlosen Sterben. Und das dritte, du bist zu bleibender Freude befreit. Du bist unglaublich geliebt. Das erste, wie ich euch geliebt habe, bleibt in meiner Liebe. Ich will es gleich vorweg sagen, das Schlimmste, was ich machen könnte aus diesem schönen Thema und diesen wertvollen Versen und diesen wunderbaren Versen, wäre eine Moralpredigt. Es geht nicht um Moral, es geht nicht um Appelle, es geht nicht um ein paar Verhaltensregeln, die zu beachten sind. Es geht schon gar nicht um die Steigerung unserer Bemühungen. Nicht alles Mögliche auf den Kopf stellen, nicht angesagt. Bleiben bei Jesus, bleiben. Bleiben, einfach bleiben. Welch großes Wort. In der Liebe bleiben, in der Treue bleiben, in der Berufung bleiben, in der Geduld bleiben, Ruhe bewahren, die Hoffnung nicht fahren lassen. Und das haben wir alles nicht geerbt, aber wir haben es geschenkt bekommen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, buchstabiert Jesus seinen Jüngern Wort für Wort. Auf Deutsch heißt es doch, es gibt keinen Weg von unten nach oben. Wir sind keine Senkrechtstarter mit angeborener oder anerzogener Glaubensinitialzündung, die uns in den Himmel bringt. Es ist ganz anders. Anders, als wir es wollen und anders, als wir es womöglich auch wünschen. Ich will einen Schritt weitergehen und eine Parabel von Werner Bergengrün vortragen. Manche kennen sie vielleicht, sie heißt die Liebe des Fischers. Fische huschten unter Steine, Wolken zogen bang, als der junge Fischer Erik heimkam mit Gesang. Vor dem Tor im schwarzen Mantel wartete ein Mann, es war der Richter vom Festland, der sprach Erik an. Deine Frau Luise bracht man mir in der Früh, Sie brach die Ehe mit einem Fremden, Schande über sie. Nach dem Brauch der Insel wird beim ersten Sonnenschein deine Frau vom Fels gestoßen in den Tod hinein. Erik sah den Unglücksboten nach im Dämmerlicht. Gott im Himmel sei uns gnädig, Herz, zerspring mir nicht. Als die Dörfler schliefen, stieg er in die Felsenwand und hat mutig überm Abgrund Seil um Seil gespannt, hat mit Reisig, Stroh und Farnen alles dicht gemacht, hat am Ende noch als Polster Heu hinaufgebracht. Als die ersten Hähne schrien, stießen sie sogleich seine Frau vom Fels hinunter. Himmel, sie fiel weich. In das Netz der Liebe fiel sie, die nicht Strafe will. Fische spielten unter Steinen, Wolken zogen still. Warum spannte Erik das Netz? Weil er liebte mit einer Liebe, die zu ihrer Wahl steht. Komme, was da wolle. Und da konnte ihn der Ehebruch nicht davon abhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Da steckt sehr, sehr viel dahinter. Jesus sagt, ich habe euch erwählt, ich habe dich erwählt. Ja, genau dich, dich will ich. Auf die Menschen, die wir sind, hat er es abgesehen. Auf solche, die auf der einen Seite eigensinnig, stur, untreu, mutlos und dann wieder selbstherrlich, undankbar und stolz sein können. Jesus, der manches ganz Böse und viel Liebloses bei uns findet, erwählt uns. Warum macht er sowas? Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Hans-Peter Wolfsberger hat es immer als Spitzensatz gebracht und es ist für mich auch so ein ganz einprägsamer Satz geworden. Du bist von Ewigkeit her geliebt und du bist zum ewigen Leben berufen. Da steckt alles drin. Du bist von Ewigkeit her geliebt und du bist zum ewigen Leben berufen. Jesus, der manches ganz Böse und Liebloses bei uns findet, erwählt uns. Warum macht er sowas? Wie mich der Vater geliebt hat, habe ich euch geliebt. Jesus lebt in einer einzigartigen Liebesbewegung, die den Himmel zerreißt und ihn auf die Erde sinken lässt, damit wir erleben sollen, dass es wahrhaft Bleibendes gibt, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. Dieses Bleibende ist die einzigartige Liebe Gottes. Und so wählt Jesus seine Leute. Er sucht dich auf, er kommt zu dir, er spricht dich an, er redet mit dir, er ruft dich. Er ruft dich aus deiner heillosen Welt in sein Heil. Von Gottfried Vogt stammt die Aussage, die uns wählende Liebe Gottes geht nicht von unserer Würdigkeit oder Brauchbarkeit aus. Sie ist also keine verdiente, an unsere Liebenswürdigkeit sich entzündende Liebe, sondern eine Liebe, die liebt, wo eigentlich nichts zu lieben ist. Es ist nun egal, ob wir ein Gefühl dafür haben oder nicht. Tatsache ist, alle meine Verkehrtheiten, meine Minderwertigkeiten, meine Lieblosigkeiten, alle meine Versuche, doch irgendwie gut zu sein und richtig zu leben, inklusive aller meiner Zweifel und ungezählte Niederlagen, sie sind Hinweis genug, dass Jesus mich liebt, mich zuerst liebt. Aber das ist auch mein ganzer Trost, meine große Freude und meine wirkliche Kraftquelle. Er hat mich so geliebt. Lass es für dich gelten. Du bist unglaublich geliebt. Das war das Erste. Das Zweite, du lebst von seinem selbstlosen Sterben. Wie schon gesagt, die Liebe des Fischers Erik war ja eine ganz besondere zu seiner untreuen Frau Luise. Erik weiß, auf Ehebruch steht nach unserem Gesetz die Todesstrafe. Der Tod ist grausam, von den Klippen hinuntergestürzt zu werden und er gehört nicht in unsere Welt. Wir Menschen sind doch zum Leben und zur Liebe bestimmt. Wenn der Verurteilten etwas helfen kann, dann ist es die vergebende Liebe. Die Liebe, die sich um den Verbrecher bemüht und ihn liebevoll auffängt. Darum knüpft wahrscheinlich Erik stundenlang das Netz und polstert es, so gut er kann und rettet so seiner Frau das Leben. Welch eine erfinderische Liebe, die sich um die Lebensrettung einer Ehebrecherin Gedanken macht, sich mehr als redlich müht und alles, was sie kann, weiß und hat, einsetzt. Wahrscheinlich ist das der Knackpunkt in der schönen Parabel von Werner Bergengrün. Er trifft damit aber noch nicht die Zentralaussage unseres Themas. Ich will es erklären, warum das so ist. Ein Mensch wie Erik, ein Mensch wie du und ich, kann nichts dafür tun, dass ein Todesurteil juristisch aufgehoben und zugleich vollstreckt wird. Die Gerechtigkeit, das Recht verlangt Konsequenzen, Urteil muss vollstreckt werden. Die Liebe aber sucht Verschonung. Und genau das ist es, was kein Mensch kann, was letztlich auch Erik nicht konnte. Das über uns verhängte Todesurteil aufzuheben, das hat Gott in seiner Liebe für uns getan. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Erik hat seine Netze, seine Zeit und Kraft hingegeben. Jesus sich selbst, sein Leben. Jesus hat das rettende Netz mit seinem ganzen Leben gespannt. Von A bis Z sagt sein Leben, für dich gekommen, für dich gegeben, für dich gelitten, für dich gebrochen. Wir haben es nachher im Abendmahl dann auch nochmal. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Natürlich weiß ich auch, dass es Menschen gegeben hat, die ihren Hals für andere hingehalten haben. Mir fällt jetzt gerade Pater Maximilian Kolbe zum Beispiel ein, der für einen Familienvater in die Bresche gesprungen ist und gestorben ist, damit er leben konnte. Aber keiner dieser Berühmtheiten ist es gelungen, ein Opfer des Lebens und des Sterbens zu bringen und dadurch ein für alle Mal diesen Weg in Gottes Lebenswelt für alle Todeskandidaten freizulegen. Da ist das, was Jesus getan hat, einzigartig und einmalig. Jesu Liebe reicht aus, sein Lebensopfer hebt das Todesurteil auf und eröffnet dem Verurteilten die ersehnte Freiheit. Mit anderen Worten sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Sklaven der Sünde und des Todes, sondern Freunde, meine Freunde, Gottes Freunde. Du und ich, wir leben von diesem selbstlosen Sterben von Jesus. Das Dritte, du bist zu bleibender Freude befreit. Wenn ihr genau aufgepasst habt, dann habt ihr entdeckt, dass ich bisher noch kein Wort darüber verloren habe, wie man nun in der Liebe Jesu bleibt und überhaupt, ja, wie wir zur Freude kommen können. Ich habe nichts gesagt, aber im Grunde ist alles gesagt. Du bist unglaublich geliebt und du lebst von seinem selbstlosen Sterben. Das ist alles, das reicht zum Bleiben und zum Fruchtbringen dann auch. So kann das alles, was ich jetzt sage, nie als dritter und womöglich entscheidender Schritt unsererseits angesehen werden, sondern als eine praktische Hilfe zum Bleiben. Es sollen 5 kleine Schritte sein. Erster Schritt, konzentrier dich nicht so sehr aufs Fruchtbringen oder ähnliche Dinge, sondern konzentrier dich auf Jesus. Ein Apfelbaum wird sich doch nicht immerzu ermahnen lassen, du aber musst Äpfel bringen, schöne Äpfel, dicke Äpfel, rote Äpfel, ohne Flecken, viele, viele Zentner. Lass doch den ganzen Leistungskampf und Krampf los und freu dich, dass er dich so liebt. Wir können so unserer aufgeblähten Freudlosigkeit die Luft ablassen durch ein kleines und immer wieder gesagtes Dankeschön. Zweiter Schritt, lass dir von Jesus in die Karten schauen. Fahr mit offenem Visier durchs Leben. Das offene Herz von Jesus will auch uns zur Offenheit helfen. Wir brauchen keine dunklen Geheimnisse vor ihm haben. Es ist so befreiend, das ganze Leben mit Jesus zu teilen. Alles, wirklich alles darf ich bei ihm ins Gespräch bringen. Er will mir in meiner schiefen Lage vor Gott immer wieder heraushelfen. Das kann vielleicht peinlich für mich sein, wenn ich mal Menschen um Verzeihung bitten muss oder darf oder etwas zu ordnen habe. Dritter Schritt, befasse dich täglich einige Zeit konzentriert mit der Bibel. Meine Gebote, mein Wort halten, davon ist in unseren Versen auch die Rede. Bevor ich sein Wort halten kann, muss ich es kennen, also Bibel lesen. Ich finde klasse, was Hubs jetzt schon über die Jahre macht, dass er mit uns die Bibel liest, von Anfang bis zum Ende, wenn er noch ein paar Jahre dann dazu Zeit hat, dass man da dranbleibt und reinfindet, Bibel lesen. Aber es geht nicht um das Abhaken eines Pensums, sondern um die Begegnung mit Jesus. Und doch vollzieht sich das Lesen der Bibel konkret, langsam Wort für Wort, danach äußere Zusammenhänge lesen, versuchen, den Inhalt mit eigenen Worten zu formulieren, überlegen, wo kann ich danken, wo muss ich vielleicht umdenken, was gilt es konkret zu tun. Und dann finde ich durch das Lesen der Bibel einen tiefen Trost. Wie oft war ich schon am Boden, wie oft war ich schon am Ende und wie oft habe ich Trost in Gottes Wort gefunden. Ganz ehrlich, schon oft. Durch das Lesen der Bibel geht mir auf, wer oder was meine heimlichen Tyrannen sind, die die Liebe Jesu in meinem Leben unterdrücken. Doch dabei merke ich auch, wie ich durch Gottes Wort ermutigt und stark gemacht werde, um seiner Liebe zu vertrauen. Jesus ist stärker als meine ärgsten Tyrannen. Ich will nur ein paar mögliche nennen. Neid, Wut, Glatzsucht, kaltes Schweigen, Kritiksucht, Habsucht, und da wäre noch manches aufzuzählen. Vierter Schritt, konzentrier dich immer etwas weniger auf dich, aber immer etwas mehr auf deine Nächsten. Unser natürlicher Antrieb so oder so geht nach dem angeborenen Muster ich, icher am ichesten. Mit Jesus im Bund müssen wir nicht ständig uns absichern, schützen, verteidigen, die eigenen Interesse und Wünsche durchsetzen und durchboxen, ums Verrecken manches Mal. In der Freundschaft mit Jesus lernen wir die Menschenliebe, die Nächstenliebe, die Freundesliebe, die Bruderliebe und sogar die Feindesliebe. Seine Liebe befähigt uns zu ermutigen, mehr zu loben als zu kritisieren, ein wegweisendes Wort zu wagen, von Herzen zu vergeben, sich selbst und anderen füreinander und miteinander beten, um eine Gefälligkeit zu bitten oder ganz praktische Mithilfe anzubieten. Immer einmal mehr aufstehen als hinzufallen, das hat der Christoph Daum gesagt, das könnten wir auch als Christen sagen. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Darauf kommt es an, das ist wichtig. Ein fünfter Schritt, tu, was heute dran ist, heute. Um Jesus gehorsam zu sein, braucht es keine erhebenden Gefühle, sondern eine offene Bibel und ein williges Herz. Wir dürfen so formulieren, Herr, mach, dass ich will, was du willst, und gib mir den Mut zu tun, was du willst, und das zu lassen, was du nicht getan haben willst. Tu, was dir gesagt ist, und du wirst erfahren, dass dich die Freude, die Jesus selbst hatte, ansteckt und du sein Freudenbote wirst. Schritt für Schritt, Stunde um Stunde, Tag für Tag, bis du für immer eingehen darfst in deines Herrn Freude. Bis zu dieser großen, ewigen Bleibestunde darf ich mich darin üben, bei Jesus zu bleiben. Dieses Bleiben ist getragen und getröstet von der einzigartigen Liebe Jesu. Darum ist auch das Bleiben bei ihm eine Bewegung, die konkret Schritte zeigt. Abkehr vom Bösen, Rückkehr in Jesu Vergebung, Einkehr in seinen Liebeswillen, Hinkehr zum Nächsten und zum Schluss Heimkehr in Gottes neue Welt. Zu diesem Bleiben sind wir eingeladen. Und da sage ich jetzt nur noch eines. Amen.